Ja, dann herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle im IoT-Track, heute mit unserem ersten Vortrag zu einem ganz spannenden Thema, wie man mit Open-Source-Software, mit Raspberry Pi etc. Dafür sorgen kann, dass die Pflanzen vielleicht auch überleben, wenn man mal länger im Urlaub ist. Ich begrüße Daniel Schier und ja, Stage is yours.
So, sein Mikro wissen wir, dass es geht. Ich höre so ein leichtes Echo, also geht meins wahrscheinlich auch. Und hi. Ich dachte... Ja, dann...
Jetzt ja.
Das Kratzen hört man, nehme ich an. Das ist angenehm laut. So, geht's jetzt besser? Ping, ping, ping. Quick Brown Fox. Könnte noch besser sein. Tja.
Dann muss ich so reden.
Von mir ist noch besser.
Dann heute mit dem guten Handmikrofon. Ich hoffe, Deutsch als Sprache und Englisch als Folien ist für alle okay. Sehr gut. Dann herzlich willkommen erstmal nochmal von mir und danke für die schöne Einleitung. Steigen wir mal direkt ein. Ich habe heute ein bisschen was vor. Zuerst wollte ich nochmal ganz kurz Hi sagen. Das mache ich gleich auf der nächsten Folie. Und dann sprechen wir mal über Internet of Things und was es eigentlich damit auf sich hat, was mein Problem war, was ich mir gedacht habe, wie man das Ganze lösen kann. Und dann sprechen wir mal drüber, was mir dabei so alles durch den Kopf gegangen ist, was mir eingefallen ist. Und vielleicht seht ihr ja auch noch ein bisschen was am Ende. Also, ich bin Daniel. Es gibt so eine Handvoll Menschen, die bezeichnen mich immer als DevOps-Engineer. Ich selber sehe mich eher so als IT-Handwerker. Kennt man ja, keine Cloud zu groß, kein Kabel zu kurz. Ich arbeite aktuell bei Wandelbots. Für alle, denen das nichts sagt, wir arbeiten daran, Roboter leichter verfügbar zu machen für andere. Und da rede ich jetzt nicht von den Terminatoren oder Wall-Es, die ihr so kennt, sondern von Industrierobotern. Also Sechsgelenk-Knickarm-Roboter. Designt irgendwann in den 60ern und die versuchen wir halt bühnenreif zu machen, sodass jeder die programmieren kann. Sprich No-Code Robotics ist hier so das tolle Schlagwort. Außerdem bin ich Open-Source-Contributor. Das heißt, ich arbeite auch tatsächlich an Open-Source-Projekten. Jeder, der mich gerade anguckt, sieht vielleicht, dass hier so ein A drauf ist. Das steht nicht für Arschloch, sondern für Ansible. Mal gucken, ob das andere auch stimmt, aber das finden wir jetzt im Laufe des Vortrags auf. Was ich noch mag, ja, ich mag Katzen und Kekse und Computerdinge, technischer Begriff, kennt ihr ja. Und Pinguine. Also, mal Hand hoch, wer keine Pinguine mag. Schön, keine Platzverweise heute, danke. So, kommen wir mal zu Internet of Things. Schönes Saying, was ich dazu im Internet gefunden habe. IoT is, your toaster is selling NFT to pay the gambling debts of your fridge. Zu Deutsch, für alle, die im Englischen nicht mächtig sind. IoT is, wenn dein Toaster NFTs verkauft, um die Spielschulden von deinem Kühlschrank zu bezahlen. Ich bin ja der festen Überzeugung, die einzige richtige Technical Debt, die wir momentan haben, ist Cryptocurrencies. Der braucht einen Moment. Gut. Unter der Haube ist es aber ein bisschen mehr. Ja, wenn wir über Internet of Things sprechen, dann reden wir halt über IoT-Geräte, wir reden über Edge-Computing, irgendwas hat es was mit Brokern auf sich, wir reden über eine State-Machine, über Pull-Prinzipien. Also ein IoT-Gerät, das soll ja nicht erreichbar sein aus dem Internet, sondern nur Dinge erreichen, die im Internet sind und trotzdem irgendwie Dinge tun. Da kommen dann auf einmal ganz viele asynchrone Sachen irgendwie mit rein und dann fängt man an, sich mit Protokollen zu beschäftigen und auf einmal hört man so Begriffe wie Zigbee, LoRa, Wi-Fi, das kennt man so aus dem Internetcafé. Ah nee, da seid ihr noch zu jung für. Und Thread gibt's auch, damit meine ich jetzt nicht Angriffe, sondern das ist so ein tolles, hippes Protokoll, um Mesh-Netzwerke zu bauen. Über so eine Sachen stolpert man dann auf einmal. Und ich möchte die Begriffe mal ganz kurz erklären. Also wenn wir von einem IoT-Gerät reden, dann reden wir in der Regel von einem ganz kleinen Mikrocontroller, der irgendwo direkt Dinge tut. Ja. Ein ganz typisches IoT-Gerät, was es in jedem Laden oder in jedem Elektrofachhandel zu kaufen gibt, ist zum Beispiel so eine Philips Hue-Glühbirne. Die kann an sich nichts, außer sich ins Internet verbinden und irgendwie gehackt werden. Aber viel Schabernack kann man damit nicht treiben, außer als Licht an- und auszumachen. Das finden Leute bestimmt auch witzig. Das, was dann immer die Edge ist, im IoT-Sprech, das kennt man vielleicht, wenn man so im Apple-Ökosystem unterwegs ist, da hat man irgendwo so einen Ball stehen, der nennt sich dann so, hier nicht iPod, sondern HomePod. Ja, und der macht dann Dinge. Ich glaube, bei Google gibt es auch was, das ist dann so ein Google Assistant-Gerät, was man irgendwo hinstellt. Bei Alexa, also von Amazon, das ist dann halt so, so ein Hub, Alexa Hub, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Am Ende machen die aber eigentlich stehen die wirklich nur darum, um Dinge zu verarbeiten. Die Tatsache, dass da auch ein Lautsprecher drin ist, ist einfach nur, damit wir so geil, das so geil finden und uns die auf die Kommode stellen. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass diese Lautsprecherfunktionalität tatsächlich per Design da reingekommen ist. Nur irgendjemand beim Marketing dachte sich, ha Mist, ich kann den Leuten jetzt nicht sagen, die sollen sich hier so einen Würfel ins Regal stellen oder irgendwo einen Schrank, den haben sie schon, der nennt sich Fritzbox oder so. Noch so ein Gerät brauchen die nicht. Außerdem sieht dann keiner, dass wir das geile IoT bei denen machen. Also lass uns die Dinger mal gelb und blau und grün und rund machen und dann finden das alle total toll und stellen die neben ihren Fernseher. Und ja, ich bin auch schuldig. Ich habe auch so ein Ding. Und auf diesem Edge-Device, da gibt es dann ganz häufig eine State-Machine. So, State Machine ist nichts anderes als, ich weiß den Zustand von Geräten und wenn irgendwas passiert, Temperatur fällt oder die Heizung ist an oder die Tür geht auf oder sowas, dann muss ich den Zustand ändern. Viel mehr ist das nicht. Ja, kann man sich vorstellen wie so ein Kreis, Zustand rein und neuer Zustand raus. Und wieder zurück. Licht an, Licht aus. Das ist die State Machine. Aber das Ganze muss per Pull-Prinzip funktionieren. Das heißt, unser Heizkörper zum Beispiel, der wird ja nicht direkt angesprochen von dem Edge-Gerät, weil ansonsten hätte der wäre der über zum Beispiel übers Internet erreichbar und könnte gehackt werden. Sondern wenn man es richtig macht, dann redet der die ganze Zeit mit dem Edge-Device, also unser IoT-Gerät, redet die ganze Zeit mit dem Edge-Device und sagt halt seinen Zustand und guckt halt in anderen Sachen rein. Da kommt diese Broker ins Spiel und kriegt dann raus, okay, so geht's mir. So. Aber jetzt ganz viel Architektur, blablabla, ich habe noch hübsche Bilder dazu, kommt gleich. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen, um erstmal die Begrifflichkeiten hier zu klären. Zu Zigbee, LoRa und Wi-Fi kommen wir später. Wi-Fi kennt ihr ja vielleicht schon. Was kann man jetzt damit machen? Ja, zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ein Lichtschalter. Ich kann halt irgendwo auf meinem Handy auf den Knopf drücken, dann geht das Licht an. Woher weiß das Licht, das ich auf meinem Handy gedrückt habe? Naja, weil das beides IoT-Geräte sind und die State Machine dazwischen sagt, aha, da hat jemand gedrückt. Ja, und dann stellt die halt einen Job und dann guckt halt meine Glühlampe die ganze Zeit nach, soll ich was machen, soll ich was machen, soll ich was machen? Und dann irgendwann, aha, jetzt soll ich angehen. Das ist halt der Grund, warum die Geräte die ganze Zeit Strom verbrauchen. Obwohl sie nicht an sind. Smart Grids ist auch so ein Thema. Also Smart Grid ist so ein tolles neues englisches Wort. Ich weiß gar nicht, ob das im englischen Sprachgebrauch überhaupt benutzt wird. Ich werde von Amerikanern nochmal komisch angeguckt, wenn ich das sage. Aber im deutschen Bereich ist damit gemeint, automatisch Energie zu sparen oder automatisch grünen Strom zu benutzen, wenn mehr davon da ist. Oder ja, halt so dynamisch auf Stromverbraucher zu reagieren. Roboter, damit arbeite ich hauptsächlich. Die machen auch ganz viel IoT. Weil wir wissen, wie geht es dem Roboter, was macht er gerade, ist er fertig mit seiner Arbeit, muss da was gemacht werden? Oder man will ihm sagen, fang mal bitte mit Job 17 an. Ja, und mit der richtigen Suchmaschine findet man ganz viele andere IoT-Geräte, die ich immer ein bisschen ausklammer. Das sind so die, die einfach nur eine IP-Adresse haben, im Internet hängen und komische Webstreams durch die Gegend senden. Meistens sind das öffentliche Orte, wie ein Marktplatz oder eine Wetterstation. Manchmal nicht. Ob die Landschaft dann beobachtungswürdig ist, muss jeder für sich entscheiden. Jetzt hatte ich halt ein Problem. Ja, also, dachte mal, ich kann ziemlich gut mit Pflanzen. Zumindest haben sie mich niemals irgendwie beleidigt oder mir gesagt, dass ich irgendwie komisch wäre. Auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich den braunen Daumen, sagt man dazu. Ich kann ganz viele Pflanzen mehr mit zu Hause haben und entweder vergammeln die, weil ich zu viel gieße, oder sie vertrocknen, weil ich vergesse, sie zu gießen. Oder ich bin mal wieder irgendwo auf Dienstreise und dann vergesse ich nicht, die zu gießen, kann es aber gerade nicht machen. Ja, und das häufigste Problem ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann ich die gießen soll. Und ich bin auch ein total fauler Mensch. Wenn ich halt so 12 Pflanzen da habe, kann ich mir mit viel Glück von der einen Lieblingspflanze merken, wie der Gießzyklus ist und dass die montags 250 Milliliter Wasser braucht. Ach, die anderen 11, die gehen dann trotzdem kaputt. Und ich würde jetzt sagen, das ist schade für die Pflanzen, aber nachdem sie tot sind, kriegen die davon eh nichts mehr mit. Also es ist in erster Linie schade für mich, weil ich muss jetzt wieder zum Blumenladen gehen und neue Pflanzen kaufen. First World Problems, könnt ihr. Ne? Gut. Also, ich möchte aber trotzdem Pflanzen haben. Und ich vergesse es aber. Oder ich gieße die zu doll. Bitte? Ah. Also der Vorschlag aus dem Publikum war, Plastikpflanzen zu nehmen. Jetzt mag jeder sagen, ja, das wäre dann wenigstens vegan. Ich meine, Pflanzen sind grundsätzlich auch vegan. Das Problem an raffiniertem Öl, in welches danach irgendwie in Farbe getaucht wurde oder mit Farbe versetzt wurde, ist, das waren auch mal Dinosaurier und die tun mir leid. Dankeschön. Also, ja, Dinosaurier mag ich auch. Könnt mal auf die Liste setzen. So, gut. Es gibt dafür ganz viele tolle Lösungen. Ja, man muss ja mal Fernseher anmachen oder YouTube oder ein anderes soziales Medium seiner Wahl. Oder Bild.de. Wer macht das? Immer noch kein Platzverweis. Sehr gut. Und dann kriegt man also Lösungen angeboten, ja, Pflanzenmagier 2023. Du brauchst nur 2 Accounts, einen davon bei Instagram oder Facebook. Weil wir wollen halt natürlich regelmäßig Bilder von deiner Pflanze senden und das machen wir dann über einen dieser sozialen Netze, die darfst du dir dann dort angucken. Außerdem messen wir nebenbei jetzt nicht nur die Feuchtigkeit von deiner Pflanze, sondern auch von der Umgebungstemperatur und wir nehmen noch ein paar Geräusche auf und das verarbeiten wir dann alles durch irgendwelche Automatismen, um daraus neue Pflanzenprodukte entwickeln zu können. Ist okay. Habe ich verstanden. Achso, und das Zeug, das kostet dich dann auch noch ein Heidengeld. Also 200 Euro und dafür sind dann deine Pflanzenbilder auf Instagram. Aber wir geben dir auch Tipps, wie du Pflanzen am Leben halten kannst. Schön. Ich esse aber lieber dann gemütlich beim Franzosen. Also ich komme aus Dresden und wir haben ein sehr gutes französisches Restaurant. Für 200 Euro kriege ich da 5-Gänge-Menü. Mit Weinbegleitung. Für 2 Personen. Und ja, und außerdem, so richtig passt mir das alles nicht. Also da steht dann halt ganz häufig sowas drauf wie Made in China, 6 Monate Garantie. Jeder weiß, was passiert, wenn irgendwo draufsteht, 6 Monate Herstellergarantie oder 1 Jahr Herstellergarantie. Ja, Monat 13 ist dann halt der Unglücksmonat, das ist wahrscheinlich kaputt. Was habe ich dann? Immer noch, also wahrscheinlich wieder tote Pflanzen, weil ich ja vergesse, dass das Gerät kaputt gegangen ist und es mich ja auch nicht erinnert, dass kaputt gegangen ist und die Pflanzen vertrocknen wieder vor sich hin. Und außerdem habe ich dann schon ein bisschen Plastikmüll, der als Briefbeschwerer dasteht. Alles nicht so richtig cool. Und außerdem soll ich mir dann noch irgendeine richtig tolle App installieren. Auf meinem Handy. Das will ich alles überhaupt gar nicht. Ich will einfach nur wissen, ob es meinen Pflanzen gut geht, ob die Wasser brauchen oder nicht. Also habe ich mir das überlegt. Ich habe mich hingesetzt. Er hat gesagt, komm da. Nimm mal deine CAD-Skills zusammen und überleg dir mal, was du machen kannst. Irgendwie machst du gerade was mit Software, damit kennst du dich aus. Du bastelst gerade was mit Robotern, also könntest du vielleicht auch was mit Hardware machen. Arbeiten kannst du auch, das machst du schon 70 Stunden die Woche. Vielleicht schaffst du noch irgendwo ein paar Stunden rauszuknacken. Und dann am Ende machst du halt irgendwie boing, trrr, und den Pflanzen geht's gut. Und regelmäßig kriegst du halt irgendwelche Vibrationsalarme in der Tasche, wenn du mal wieder gießen sollst. Das wäre toll, oder? Also, Erinnerungen zu kriegen, dass man gießen soll, nicht Vibrationsalarme. Also habe ich mir das überlegt. Für alle Kunstbegabten, das ganz links ist eine Pflanze. In einem Blumentopf. Das blaue unten ist das Wasser, was zu wenig ist. Ich habe mir gedacht, jetzt stecke ich da irgendwas rein. Und das soll mir halt sagen, hey, da ist wahrscheinlich zu wenig Wasser drin. Da schließe ich dann was an. Und dieses Etwas, das soll halt überprüfen, wie viel Wasser ich brauche. Und wenn dann das gemessen wurde, dann soll es das irgendwo hinschicken. Da ist halt meine State Machine. Und die überprüft dann, ob das alles noch okay ist. Weil Pflanzen brauchen unterschiedlich feuchte Erde, habe ich mir erzählen lassen. Vielleicht will ich ja später auch noch einen UV-Sensor dazu bauen oder Ammoniakgehalt der Erde messen. Das kann man alles irgendwie ganz viel machen. Ja, da gibt es super viele Sensoren für. Aber bevor ich halt anfange, hier irgendwie das Skynet an meiner einen Pflanze aufzubauen, dachte ich mir, ich fange an mit einem Hygrometer, so nennt sich der Spaß. Und dann möchte ich gerne E-Mail haben. Ja, weil ich finde, das ist so ein bisschen klassisch veranlagt. Und es gab noch Zeiten, also noch bevor man sich nur noch über WhatsApp und Facebook und was weiß ich unterhalten hat. Also damals, als das Internet noch ARPANET hieß, da hat man sich SMTP überlegt. Simple Mail Transfer Protocol. Das funktioniert bis heute noch ein bisschen anders, aber ist eigentlich noch geiler Scheiß. Und ich glaube, eine E-Mail-Adresse hat jeder. Die brauche ich eh, um mir überall woanders ein Konto anzulegen. Also. Einfach machen. Billig soll es sein. Also ich möchte jetzt nicht Unmengen Geld ausgeben. Nicht so richtig viel damit rumexperimentieren, auf meinem Blog regelmäßig irgendwie Updates dazu geben und fertig soll es auch noch sein. So, ihr kennt den Spruch, fertig, also perfekt ist das Gegenteil von fertig. Ja? Oder, ich bin Perfektionist. Sieht man an den Slides, oder? Also vor allem an solchen. Gut. Das heißt nicht, wir haben gar nichts, sondern ich bin einfach noch nicht zufrieden mit dem, was ich habe. So ist das halt manchmal. Wir brauchen also ein bisschen Hardware. Das haben wir hier in unserem Bild gesehen. Die grünen Dinger dort, das ist Hardware. Also nicht der Stängel von der Blume, sondern die anderen. So. Und wir wollen Feuchtigkeit messen. Wir wollen irgendwie die Daten irgendwo hinsenden, die da gemessen wurden. Wir wollen die angekommenen Daten dann irgendwie verarbeiten und received richtig schreiben. Und anschließend eine Notification, aka eine klassische E-Mail durch die Gegend senden. Hoffentlich in meine Postbox. Gott, für die Hardware. Ich habe mich entschieden, wir brauchen irgendwas, was Netzwerk hat. Weil ansonsten ist es schwer, so Sachen zu empfangen oder zu senden. Natürlich könnten wir jetzt mit den ganzen tollen, witzigen Protokollen wie LoRaWAN und ZigBee und sowas anfangen, aber ich habe ja gesagt, ich will es einfach machen und Wi-Fi kannte ich, das benutze ich im Internetcafé und auf Arbeit regelmäßig. Also, wird schon gehen. Im Grunde kann man dafür alles nehmen. Ja, also wer noch irgendwie einen alten Laptop bei sich zu Hause rumliegen hat oder irgendwas, was sich Home-Server nennt oder Demo-Server oder was weiß ich, ihr könnt damit arbeiten, weil das ganze Zeug, was ich baue, das ist alles in Containern gebaut. Ich installiere nichts auf dem System selbst, sondern ich deploy einfach nur Container. Ja, komme ich gleich nochmal drauf, wie ich das mache. Und ein Raspberry geht auch, weil die ganzen Container-Images, die ich benutze, die gibt es auch als Arch64, aka ARM. Und das funktioniert ganz gut. Irgendwie brauchen wir noch mehr Hardware, weil wir wollen ja was in den Pflanzenerde stecken. Ich wollte gerade sagen, was in die Pflanze stecken, aber ich glaube, das nimmt sie mir übel. Also in die Erde von der Pflanze wollen wir was stecken. Da gibt es irgendwie zig Millionen Sensoren. Am Ende entscheidet man sich für irgendwas, wo dran steht, bei Amazon, 5 von 5 Sternen, hat bei mir super funktioniert. In meinem Fall habe ich halt gesagt, ist okay, es reicht mir nicht so ganz. Ich habe mir dann so Produktdatenblätter angeguckt, die kann man sich angucken. Da steht dann halt drauf, ob die zum Beispiel Arduino-kompatibel sind, ob die mit wie viel Betriebsspannung die versorgt werden müssen und, und. Und manchmal steht sogar bei, ist kompatibel mit den folgenden Platinen. Und da ist kompatibel mit den folgenden Platinen, ist dann sowas aufgetaucht. Hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Ich habe zu Hause so ein Arduino, kennt jeder, so Checkheft, Checkkarten, großes Gerät, Checkhefte gibt es nicht mehr. Aber ich habe dann herausgefunden, da gibt es noch viel coolere Sachen, so ESP32, das ist der da. Also ungefähr so groß wie so eine Daumenkuppe. Oder ESP 8266. Ist nochmal ein Stückchen nicer. Dann will ich das ja an die Pflanze ranhängen. Das wäre irgendwie blöd, wenn ich jetzt an jeder Pflanze nochmal so ein 220-Volt-Kabel hängen lassen müsste. Also brauche ich wahrscheinlich irgendwie eine Batterie. Jetzt mal hier so ein ESP 32 oder ESP 8266, dass man mal eine Vorstellung davon hat, was die Dinger so leisten können. Also es sind richtige Turbogeräte im Vergleich zu dem, was man früher bei der NASA hatte, als man auf dem Mond gelandet ist. 80 Megahertz CPU, Single-Core, 80 Kilobyte RAM, das waren dann schon die richtig guten Dinger, ja, und dann 8 Megabyte ROM aka Flash. Also Linux da drauf installieren ist irgendwie nicht so richtig gut möglich. Aber brauchen wir nicht. Kommen wir dann beim Software-Part gleich nochmal drauf. Oh, also, mein Bundle am Ende ist dann das geworden. Raspberry Pi 3B Plus, weil der lag halt noch irgendwo in der Schublade rum. Ich möchte heute keinem empfehlen, sowas zu kaufen. Die Dinger, die sind unglaublich teuer. Guckt lieber, ob ihr irgendwie was anderes findet. Hier Orange Pi oder Rock 64 oder so. Die Dinger kosten die Hälfte, können mehr. Also weniger als die Hälfte, können mehr. Und solange Raspbian oder ein anderes Raspberry kompatibles Betriebssystem da drauf läuft, ist alles gut. In meinem Fall, der Microcontroller ist ein Haltech Wi-Fi Kit 8 geworden. Ich zeige gleich warum. Das ist ein ESP 8266. Ich habe da noch so eine 3000 mAh Batterie und das Hygrometer ist von AZ Delivery und hat eigentlich nur eine EAN. Also da gibt es irgendwie keine tolle Beschreibung für. Ist bei Sensoren auch nicht so üblich. Jetzt müssen wir das ganze Zeug irgendwie dazu bringen, miteinander zu reden. Also machen wir Software. Und das ist jetzt der ganze Open-Source-Teil, der jetzt kommt. Ah, Halbzeit, das passt gut. Für mich Betriebssystem der Wahl. Ihr seht es gerade quasi live und in Action. Ich bin so ein Fedora-Nutzer. Ja, also die Präsentation ist dargestellt auf einem Fedora-System. Deswegen habe ich mich hier auch für Fedora IoT entschieden. Ich kenne das gut, das läuft super auf dem Raspberry. Hat den Vorteil, es ist ein Immutable-Betriebssystem. Podman habe ich gleich mit dabei. Podman ist, kommt gleich noch. Außerdem habe ich so Green Boot. Green Boot ist eine richtig kleine, interessante Skript-Sammlung, Systemdienst-Sammlung. Die kann man dafür benutzen. Wenn das System hochfährt, zum Beispiel nach einem Update oder sowas, dann überprüft das, ob alle Dienste, die ich dort hinterlegt habe, ob die auch wirklich gestartet sind. Und wenn nicht, dann fährt es wieder runter, macht ein Rollback und fährt die alte Version wieder hoch. Ja, das ist schon mal echt gut. Podman, hatte ich gerade gesagt. Also kannten bestimmt noch nicht alle, aber hoffentlich einige. Wer Docker kennt, der sollte auch Podman kennen. Sage ich immer. Die meisten Docker-Fans sagen, nö, ich komme mit Docker gut klar. Kann ich verstehen. Ist okay. Podman hat ein paar Vorteile gegenüber Docker. Es ist daemonless. Das heißt, da läuft kein Docker-Service die ganze Zeit im Hintergrund und versucht, irgendwelche Shims von A nach B zu räumen und festzuhalten, wie die States von den einzelnen Diensten sind oder den einzelnen Containern, sondern jeder Container ist ein eigener Dienst. Also ist immer so ein kleiner Wrapper-Service drum und ich finde ich es gibt keinen Docker-Dienst, den ich durchstarten kann, um alle Container durchzustarten. Außerdem kann ich damit rootless deployen. So, was heißt rootless? Können wir jetzt gerne drüber philosophieren. Aber im Grunde gibt es da vier Geschmacksrichtungen, was zwischen rootful und rootless ausmacht. Das heißt, rootful ist, der Container läuft als root und in dem Container bin ich root. So, und rootless ist, der Container läuft als Nutzer und in dem Container bin ich ein Nutzer, der nicht root ist. Und das kann man jetzt alles noch miteinander mischen. Dann kann man jetzt noch Privileges oben drauf setzen. Dann wird es noch windiger. Aber im Grunde, all das kann ich mit Podman machen. Bei Docker gibt es nur einen Zustand. Rootful. Und wenn man experimental ist, dann geht auch irgendwie rootless im Container. Was schade ist. Deswegen ist für mich Podman besser. Außerdem ist in Fedora IoT schon drin, brauche ich mir keinen Kopf machen. Und es gibt grafische Oberflächen dafür, verschiedenste. Und Auto-Updates. Also ich brauche nicht noch irgendwie einen Watchtower daneben bauen oder sowas, sondern ich sage Podman einfach, kümmere dich mal drum, dass da immer das aktuellste Image der Major Version 2 drauf installiert ist. Und dann guckt man Podman immer mal rein so und sagt so, hey, hier, mach mal wieder Updates. ist nachts um drei, da hast du gesagt, ich soll das machen. Um den ganzen Spaß irgendwie zusammenzukleben und festzuhalten, das ist jetzt dann auch gleich der Code, den ihr ein bisschen sehen werdet, mache ich Automatisierung. Ich bin DevOps-Engineer, habe ich ja vorhin am Anfang irgendwann erzählt. Ich weiß, dass damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, wer sich noch erinnert, DevOps hat viel mit Automatisierung zu tun. Das heißt, ich habe irgendwo ein Repository, wo ich mein ganzes Zeug drin habe. Es ist quasi in Fedora da. Ich kann entweder per Push Sachen automatisieren oder per Pull. Ich wollte Pull, habe ich vorhin als Paradigma erzählt, funktioniert super. Die Syntax ist YAML, kann man mögen oder nicht. Und Podman läuft halt einfach, also ist super supported. Ups. So, draußen ist übrigens der Ansible Community Stand, da bin ich anzutreffen, wenn ich nicht gerade irgendwo rumspringe, aber ansonsten sind da auch noch andere Leute. Das ist direkt neben dem B1 Stand, ja. Sie sind ein bisschen kleiner, aber den B1 Stand seht ihr, der leuchtet wie so ein großer Leuchtturm. Ja. Einfach daneben, so in der Ecke, so ein bisschen reingequetscht. Wir brauchen noch eine State Machine, hatte ich ja vorhin kurz erzählt, die soll sich halt darum kümmern, wie sieht der Zustand gerade aus und was muss jetzt damit passieren. Da gibt's was. Super einfach, super, super schick. Ihr seht nachher gleich, wie schwer das ist, das zu programmieren. Das ist nämlich genau ein Slide mit einem Bild. Und das kann MQTT sprechen. MQTT, kommen wir gleich drauf. Das ist dieses Broker-Ding. So, außerdem kann ich damit E-Mails senden, das ist schon eingebaut. Und angeblich soll es so Plug and Play sein. Gucken wir. MQTT, gerade gesagt. Ha, da brauchen wir auch noch was. Mosquito. Achso, Moment. Open Source. Open Source. Open Source. Open Source. Auch Open Source. So, MQTT. Das ist besagter Message Broker. Wer kennt sich aus mit MQTT? Hat das schon mal gesehen? Ah, schon einige. Also, das war jetzt so ungefähr ein Sechstel, vielleicht ein Siebtel. Deswegen erkläre ich es nochmal ganz kurz. MQTT ist ein Pub-Sub-Protokoll. Das bedeutet, es gibt immer einen, der etwas published und ganz viele, die sind auf dem Kanal subscribed und können dort reingucken. In unserem Fall wollen wir, dass unser IoT-Device etwas published, unser Broker die ganze Zeit reinguckt und sieht, was wurde da gepublished, dann was damit macht, auf einen anderen Publisher was veröffentlicht, wo unser IoT-Device die ganze Zeit reinguckt und sagt, ah, hier ist was passiert, ich soll was tun. Wir haben jetzt so eine unidirektionale Geschichte, Feuchtigkeit messen, weiterreichen, Feuchtigkeit messen, weiterreichen, aber man könnte jetzt auch zurückgeben und dann zum Beispiel eine Lampe angehen lassen. Super maintained. Eclipse gibt es seit, ja, ich glaube, das Eclipse-Projekt ist so mit Höhlenmenschen irgendwann entstanden. Aber es funktioniert echt gut. Also ich war auch von der Dokumentation, bin ich immer wieder beeindruckt bei Eclipse-Sachen. Jeder Klick wird erklärt. Optional. Für alle die so ein bisschen verliebt sind in, wir wollten aber auch was mit Daten machen und vielleicht später ja was auswerten und. Das sind so auch die Teile, die ich noch nicht fertig habe. Wir wollen Daten speichern. Ja, so wie die Großen, so wie Google. Wollen alles speichern. Dienstag, 7.22 Uhr, die Pflanze war gut bewässert. Das muss man wissen. Und das Coole an Influx ist, es gibt direkt einen Connector, also Node-RED kann nativ damit reden. Ich meine, Influx macht es einem auch einfach, das hat eine API. So ziemlich jeder kann damit reden. Kann gut mit Time-Series-Daten umgehen, also Dienstag 7.22 Uhr. Warum kannst du das? Naja, weil es eine Time-Series-Database ist. Sie wurde quasi dafür gebaut. Super. Und jetzt wollen wir es irgendwie anzeigen, das, was da drin ist, beziehungsweise durchsuchen und anzeigen. Und jetzt kommt, das kennt ihr sicherlich, Grafana. Also da gibt es noch Konkurrenzprodukte, die so ähnliche Sachen machen. Da ich relativ viel im Kubernetes-Umfeld unterwegs bin, in dem, was ich so arbeite, kenne ich halt so Prometheus und Grafana oder Prometheus und Grafana. Und deswegen mochte ich halt auch Grafana hier. Außerdem hat es einen Connector für InfluxDB, eine super coole UI, die für meine Zwecke super ist. ich will nicht sagen unbedingt Endkunden fertig. Ja? Also die allermeisten Leute, die nicht aus der IT sind und da drauf gucken, finden halt irgendwie so pastellfarbene Grafen auf schwarzem Hintergrund mit komischen Boxen drumherum nicht so cool. Ich stehe da drauf. Ja, und es gibt ganz viele Dashboards, die es schon fertig gibt, da kann man viel draus lernen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen was zusammenbauen. Also eine Batterie haben wir gefunden. Und diese Batterie ist übrigens der Grund, warum es das Wi-Fi Kit 8 geworden ist auf der rechten Seite. Also eine Batterie, die hatte man einen Stecker. Und das Wi-Fi Kit 8 hat eine passende Buchse. Ich wollte nämlich nicht löten. Also nicht, dass ich das nicht könnte, ich bin der beste Löter der Welt. Wenn die Welt aus meinem Büro besteht und ich allein da drin bin. So ein Stecker ist schon sehr bequem. Außerdem hat es ein cooles Display und ich dachte, es wäre irgendwie fancy. Ich habe mittlerweile herausgefunden, da zeigt es einfach nur den Wi-Fi-Zustand an. Mal gucken, ob ich das noch anders hinkriege, ob ich da noch mehr mit programmieren kann. Vielleicht kann ich ja dann auch an die Pflanze rangehen und gucken. Der geht's gut. Das wäre doch was, wenn die Temperatur oder die Feuchtigkeit oder sowas dran steht. Also wie bei mir, da steht die auch drauf. Ja, jeder kann meinen Herzschlag ablesen, wenn er bei mir auf die Uhr guckt. Das ist doch super. Ja, lebt noch. Kannst du mal validieren? Ja, angenehme 80, das ist okay für den Vortrag. So, Kabel brauchen wir trotzdem noch jede Menge. Und wenn man möchte, kann man trotzdem löten. Ich habe es gelassen, also wie gesagt, ich bin noch nicht fertig und löten ist zum Beispiel so eine Sache, das muss ich noch machen. Bisschen Code. So, wer ist nur wegen dem Code hergekommen? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, schön. Seid ihr trotzdem noch hier, weil die Sprüche dumm genug waren oder wegen den schönen Bildern? Ach, das Lächeln, das wird euch noch vergehen jetzt. Pull only, das war der Punkt. Das wollten wir machen. Ich habe hier wieder ein tolles Bild gemalt. Achso, für alle, die sich wundern, was ich hier für tolle Bilder male, das ist mit Draw.io erstellt, das ist ein Open-Source-Programm. Und dass die Linien alle so wackelig werden und so ein bisschen komisch ausgemalt werden, das ist der Sketch-Modus. Großer Fan davon. Und dann sieht das nämlich aus, als könnte ich zeichnen. Ja, habe ich nicht mal... Ah Gott, jetzt ist gut. Auf der linken Seite. Ich hab mit Ansible Pull gearbeitet. Das bedeutet, Ansible sitzt halt auf meinem Fedora IoT-System. Und dann guckt das die ganze Zeit in den Git-Repository, also nicht die ganze Zeit, aber zyklisch, ob da irgendwas passiert ist. Das ist schon so dieses erste IoT-Prinzip, regelmäßig irgendwo gucken, sich einen Job abholen und ihn dann lokal ausführen. Und das kann Ansible im Pull-Modus. Dazu muss man nur so einen minimalen Systemd-Dienst erstellen. Alle, die Angst haben vor Systemd-Diensten, ist deutlich einfacher als Init-Skripte zu schreiben. Auch wenn man Systemd als Ökosystem nicht mag, die Dienste, die sind super. Also, sie zu schreiben. Das machen wir halt als kleine Template-Datei mit Ansible, wird runtergeladen, hingeworfen, Daemon Reload, geht los. Und dann guckt er alle 30 Minuten nach, hat sich da was geändert oder nicht. Und dann geht es los. Wir gucken gleich mal ein bisschen detaillierter rein. Wir wollen auch Container deployen. Ja, zum Beispiel ein Image automatisch runterladen. Ich zeige gleich noch was dazu. Und danach Dinge damit tun. Und ich habe vorhin gesagt, Podman kann Auto updaten. Das müssen wir irgendwie auch noch anschalten. Und dann geht's los. Jetzt haben wir schon mal das ganze MQTT, Node-RED, was weiß ich. Das können wir alles komplett damit erschlagen. Ups, so weiter. Zack. Ah, kein Browser. Mal gucken, was die letzten Tabs waren, die ich offen hatte. Alles gut. Operator Framework. Gut. GitHub. Da findet ihr dann später auch den restlichen Code. Auch die Präsentation und was weiß ich, aber die Links, die kriegt am Ende alle nochmal. Das bin ich. Also früher, nicht heute. Deswegen ist das Bild schwarz-weiß, das ist alt. Ich merke schon, das Niveau ist so, ich muss die ganz flachen Sachen auspacken. Ja. So, Hier findet ihr unter anderem den gesamten Ansible-Code drin. Und da gucken wir ganz kurz mal rein. Das ist für Playbooks. Man kann jetzt zum Beispiel erstmal Requirements installieren, das lassen wir mal weg. Gucken wir hier mal rein. Und jetzt wird es schwierig. Wie kriege ich Steuerung Plus hin, ohne das Mikro wegzulegen? Sekunde. Tada. Das ist das, was momentan in dem Repo ist. Mit Absicht nicht in Visual Studio Code gezeigt. Also, Ansible Pull Service erstellen, Ansible Pull Timer erstellen, anschließend neu laden, den Pull Service enablen, den Pull Timer starten und enablen. Das muss man ja mal einmal starten. Jetzt haben wir die alle 30 Minuten nachgeguckt. Damit wir sinnvoll mit Ansible reden können und eben automatisch Image-Updates passieren, müssen wir mal den Podman-Socket anschalten, also die API für Podman anschalten. Das hat nichts mit dem Dienst zu tun, den brauchen wir nicht, das ist nur eine API. Dann können wir jetzt damit reden und außerdem wollen wir hier den Auto-Update-Timer anschalten und dann zum Beispiel einen Container deployen. Also was ich dabei gelernt habe, ist SystemD so ziemlich anfällig, wenn es dazu kommt, dass ich mal so ein 2 GB Image irgendwo runterladen möchte. Das dauert SystemD zu lange. Dann schießt es immer dem Container in den Kopf oder dem Download-Prozess und sagt so, der geht nicht. Also habe ich mir angewöhnt, das einfach vorher mal immer runterzuladen. Ist SystemD happy? Später kümmert sich eh der Auto-Update-Timer drum und ist alles gut. Und unsere Container erstelle ich auch einfach einen Service. Das ist bei Podman der große, große Vorteil. Ich kann einfach einen SystemD-Service erstellen, der den Podman-Container für mich startet. Ja, und dann enable ich den und starte den und fertig. Service-Templates, also ich möchte da sicher jetzt noch den Beweis, dass es einfacher ist als ein Shell-Skript. Das sind hier diese drei Templates und zum Beispiel einen Container mit Podman starten. Raw. Jo. Das könnte dann so aussehen. Das hier oben ist alles Boilerplate, die wird automatisch generiert. Im Grunde ist der spannende Teil genau der hier. Der Rest ist alles aus dem Auto-Generator. So, hier sage ich einfach nur, hey Podman, starte mal. Wenn du kaputt gehst, dann remove dich mal oder replace dich, wenn du nochmal gestartet wirst. Detached, also bitte ohne Frontend. Aber ein TTY intern hätte ich schon gern, damit ich Log sehen kann. Krieg mal einen Namen und publish mal Port 80. So, und das Gleiche können wir jetzt mit MQTT, Node-RED und was weiß ich machen. Und wer das halt mal im Detail lesen will, hier ist das nochmal beschrieben, wie dieses Ansible Pull mit Podman und so funktioniert. Links alle am Ende. So, zurück in unsere Folie. Automated Image Updates haben wir. So, jetzt ist es alles da. MQTT ist da, Node-RED ist da, alles da. Und jetzt müssen wir es konfigurieren, also es sieht so aus. Das macht man in Node-RED. Man nimmt Punkte und verbindet sie miteinander. Ja, man sagt halt, hier ist mein MQTT-Broker, gibt man einfach die IP-Adresse ein und dann kann man sehen, was da drin läuft. Und daraus kann man jetzt die Sachen hin und her schieben. Und jeder, der schon mal Scratch oder Blocky oder sowas als Programmiersprache gesehen hat und sich gedacht hat, das ist doch was für Kinder, Node-RED ist genauso einfach. Also fast. Fast. So. Jetzt können wir E-Mails senden. Super. Geschafft. Jetzt der eine Teil, der nicht ging. Ich habe hier ganz am Anfang für alle, die... jetzt muss ich mal... Da, rotes X. Was habe ich vergessen? Was habe ich nicht gezeigt? Richtig. Und das Allerwichtigste habe ich vergessen. Alles gut. Der ist von hier. So. Das Allerwichtigste habe ich vergessen. Was ist denn jetzt der Code, der auf diesem IoT-Device drauf ist? Der wird in C, C++ geschrieben. Und ja, alle C++-Entwickler werden jetzt sagen, ja, wer schon C, C++ sagt, der hatte keine Ahnung, was das ist. Ist es richtig? Ich bin ja so in der Go, JavaScript, okay, keine Boot, Welt unterwegs. und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, C++-Code zu schreiben. Ich habe es jetzt geschafft, dass das Gerät sich mit dem WLAN verbindet. Ich habe es geschafft, dass ich jetzt tatsächlich Daten irgendwie sehe. Aber wie ich das jetzt in dieses MQTT reingeschoben bekomme. Jetzt dachte ich mir, hey, du hast irgendwie noch 14 Stunden auf dem Chemnitzer Linux sein, dann kannst du ja über WLAN reden. Nee, leider nicht. So. Deswegen hier, wer Montag ein bisschen Zeit hat und auf meinem Blog dann nochmal gucken möchte oder in dem Repo, der würde auf jeden Fall dann auch den C-Code finden, in dem aktuellen Zustand, wie er ist, ob fertig oder nicht, das ist egal. Aber so könnt ihr jetzt tatsächlich hoffentlich dann von einem Hygrometer Sachen abholen. Und jeder denkt sich jetzt, oh, toll, jetzt kriege ich ständig E-Mails, dass meine Pflanzen kaputt sind. Können die sich nicht irgendwie selber versorgen? Und jetzt kommt der geile Scheiß. Ja, wenn ich ein deutlich besserer Programmierer wäre, dann könnte ich jetzt auch eine Pumpe anschließen da dran, mit einem kleinen Eimerchen. Und dann wird halt, wenn zu wenig Wasser da ist, aus dem Eimer Wasser entsorgt. Das ist ein Problem, da muss ich dran denken, den Eimer nachzufüllen. Aber dafür kriege ich ja E-Mails. Also wenn nicht mehr nachgefüllt werden kann, kriege ich eine E-Mail. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dann noch einmal im Monat den Eimer nachfüllen. Was halt auch gut geht, ist, wenn man besonders lichtsensible Pflanzen hat, die viel Licht brauchen, dass man zum Beispiel so einen kleinen Fotosensor in den Blumentopf reinlegt, der dann halt über den Tag hinweg misst. 12 Stunden heute Sonne bekommen, alles gut. Oder heute waren es nur 4 Stunden, das ist schlecht für deine Chilischoten. Ich mache mal die UV-Lampe noch ein paar Stündchen an, dann geht es denen gut, dann ist es schön kuschelig warm. Okay? Und das ist halt so Zeug, was man machen kann und dafür braucht man kein Konto bei Google oder Amazon. Naja, bei Amazon schon, weil wenn man was bei Amazon bestellt, ihr könnt auch was woanders bestellen, da gibt es ja Reichelt und Konrad. Konrad gibt es noch, oder? Ja, aber nicht als Laden. Wenn man einmal die Elektronikkomponenten da hat, dann kann man ganz, ganz, ganz viel coolen Kram damit machen. Und damit dann erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich auf alle Fragen, die da kommen mögen.
Ja, gibt's Fragen? Ich würde das Mikro immer durchgeben. Einmal bitte durchreichen.
Ja, ich habe kurz eine Frage. Hast du schon mal Easy ESP ausprobiert auf dem ESP32? Da kannst du nämlich auch die IoT-Sachen steuern, also die GPIOs davon, also Pumpe oder sonst was. Und hat auch einen Broker für Node-RED dabei.
Nein, also diese ganzen ESPs, die sind sehr neu für mich. Man findet allerdings auch in meinen Repositories und jetzt war ich letztes Jahr zum Beispiel bei der Sloop im Makerspace, haben wir also Workshops gemacht, wo wir mit GPIOs und anderen Schnittstellen von zum Beispiel Arduinos oder Raspberries gesprochen haben. Also grundsätzlich die Thematik ist mir bekannt, mit den ESPs noch gar nicht. Also aber gern, wenn du irgendwelche coolen Tipps oder Material hast, wo du sagst, hey, das ist das Buch, das musst du lesen, oder die Website, da findet man besonders schöne ESP32-Bilder. Komm einfach mal kurz am Ansible-Stand vorbei, ich würde mich freuen.
Erstmal vielen Dank für den aufschlussreichen Vortrag. Ich fand das vor allem mit den Node-RED als am Ende zum Implementieren der Logik nicht schlecht, weil meine bisherigen IoT-Systeme eigentlich immer auf Node.js bzw. Shell-Skripten am Ende aufgebaut haben, um die Logik zu machen. Und was ich einfach noch sagen wollte, ist deine Anmerkung, es gibt auch die Tasmoda-Firmware für ESP8266 und ESP32, die eine Riesenmenge an Sensoren unterstützt und die dann nach MQTT schmeißen kann. Das hat den großen Vorteil, dass man am Ende eigentlich nicht selber programmieren muss, weil es sich sehr gut konfigurieren lässt, entweder aus den Standard-Builds heraus oder mit einfach bloßen Header-Datei schreiben. Und das kann man dann auch auf diese chinesischen Funksteckdosen draufspielen, damit man keine Cyberwaffen mehr hat, sondern wirklich ein freies System. Und da hat man dann auch den 230-Volt-Teil nicht mehr, wenn man so eine fertige Funksteckdose nimmt und dann damit meinetwegen seine Pumpe oder sein Licht schaltet.
Super cool. Der Witz an der ganzen Sache ist, während ich mich mit den ESP-Geräten beschäftigt habe, bin ich tatsächlich drüber gestolpert. Ich quäle mich hier irgendwie mit C und C++. Und Alter, da draußen gibt es welche, die können Micro-Python und das könntest du einfach in 2 Tagen runterprogrammieren, da wärst du fertig. Also weil ich, Python kann ich deutlich besser. Ich entwickle unter anderem an Ansible mit, da ist ganz viel Python. Ich glaube, das war so meine eigene Falle. Und cool, wenn du mir irgendwie eine Mail oder einen Link oder irgendwas schicken kannst oder auf Mastodon mit den Special Firmwares, wo man die herkriegt. Genau, oder einfach nochmal rumkommen. Danke.
Ja, weitere Fragen?
Hast du dich mal mit beschäftigt, wie der Sensor funktioniert? Auf welcher Basis?
Das Hygrometer?
Ja.
Laut Spezifikationen aufgrund von Stromwiderständen, die bei feuchteren Umgebungen funktionieren. Also der ist
mit Resistor. Mit Vorsicht zu genießen. Wenn nicht ausdrücklich dabei steht, ich habe mir es gerade mal angeschaut. Aha. Und bei dem steht nichts dabei und es ist einer der billigsten.
Ja, der ist sehr billig.
Wenn da nicht explizit dabei steht, dass die Kapazität funktionieren, gammelt dir das Ding innerhalb kürzester Zeit weg.
Also resistiv stand da dran, Resistor. Aber, Moment. Ich hatte ja so ein Ziel. Und den gab es im 10er-Pack für 9 Euro. Also Gesamtkosten des Projekts sind übrigens, selbst wenn ich den Raspberry oder eine Alternativplatine jetzt extra gekauft hätte und den nicht aus dem Schubladen gezogen hätte, dann wären die Gesamtkosten irgendwo bei 70 Euro gewesen oder sowas. Und da habe ich jetzt aber 5 Wi-Fi Kit 8, 10 Feuchtigkeitssensoren. Nicht nur ein Gerät. So. Noch jemand?
Cool. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich hätte vielleicht noch kurz eine, die 3000 mAh Batterie, wie lange hält denn die? Und schickt die dir eine Notifikation, damit du nicht vergisst, wenn die runterläuft?
Das ist total faszinierend, weil dieses kleine Display, was ich vorhin erwähnt habe, wo nur die Kanäle dastehen, da habe ich nämlich gelogen, da steht tatsächlich auch die Batterieladung drauf. Also wie viel das gerade geladen ist. Aber ich bin noch nicht smart genug, das auszulesen und mir dann was zu senden. Aber ich denke, das kriegt man hin. Und was das Halten angeht, ich habe das jetzt seit einer Woche im Dauerbetrieb und die ist jetzt bei 8-9% runter.
Okay. Ja, weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal ganz lieben Dank an den Daniel.
Vielen Dank auch nochmal.